Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Paris Derby, Trainerkarussell, Korruption. Wir haben eigentlich alles, erster Spieltag bei den Frauen, alles dabei. Wir haben einen vollen Podcast und ich gebe einmal ab. Schöne Grüße nach Brief aus dem Hauptstadtstudio.
Schöne Grüße nach Berlin, Marc. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich habe schon gehört, stressige Woche und natürlich auch herzlichen Glückwunsch von mir zur Verlobung.
Vielen lieben Dank. Es war eine hektische Woche, aber wir haben es alles gepackt und nicht, dass man Ähnliches über den ein oder anderen Top-Kartoffs-Verein sagen könnte. Dort sind durchaus die ein oder andere Sicherung durchgebrannt. Vielleicht aber fangen wir an mit einem Derby, das dir vielleicht auch zumindest ein kleines bisschen nahe liegt, dem Pariser Hauptstadt-Derby beziehungsweise dem Ile-de-France-Derby zwischen dem Stade Français Paris und Racing 92.
Ja, Derby kenne ich, einige Male gespielt, einige Mal, also fast immer verloren, ja, wenn ich mich daran erinnere. Auch das ein oder andere Mal höher verloren, ja, habe ich schon mal mit 50 Punkten abgereist. Ähnlich ging es ja auch den Herren von Stade Français. Diese Woche haben gegen Racing im Hauptstadtderby zu Hause in Jean-Bois zum 9. Mal in Folge verloren. Haben mit 9:13 das Spiel verloren. Und bei strömendem Regen war sicherlich das schönste Spiel anzusehen. Als Highlight kann man vielleicht Sierre Coulisse auf der Tribüne erwähnen, der ordentlich Stimmung besorgt hat. Ansonsten sicherlich nicht der Rugby-Klassiker, aber ein Derby, was von der Spannung gelebt hat.
Ja, der einzige Versuch des Spiels von Henri Chauvency war es, glaube ich, Monsieur Racing, nach einem kleinen Kick kurz vor der Linie, das aber tatsächlich wirklich eins der Highlights in einem Highlight-armen Spiel. Die offizielle Spielzusammenfassung auf Canal Plus war nur etwas über 2 Minuten lang. Ich glaube, das ist fasst das Spiel eigentlich ganz gut zusammen. Es war vollständig. Man könnte natürlich darüber reden, zu sagen, dass es Jean-Bouin auch für dieses Spiel nicht ausverkauft war. Nee. Aber 17.000 waren wohl da. Das ist für Stade Français schon eine gute Zahl. Auch für Racing eine gute Zahl. Aber es ist natürlich schon so ein kleines bisschen Alarmglocke, wenn selbst für so ein Spiel das Stadion, meine, bei 17.000 verkauften Tickets sind halt immer noch 3.000 nicht verkauft, was für ein Derby schon ein bisschen. Man sollte zumindest drüber reden.
Ja, man sollte drüber reden, aber wie gesagt, ich glaube, Stade Français kommt da auch von schlechteren Zeiten. Da war sie sicherlich schon mal Lehrer. Dementsprechend ist, denke ich, die geht in die richtige Richtung da. Und ja, auch sportlich. Ich meine, sind immer noch Tabellenführer. Ja, der Nachbar direkt dahinter, beide 23 Punkte, 5 Sieger aus 7 Spielen. Dementsprechend zumindest aktuell Paris das Maß aller Dinge, was so Rugby angeht, wenn man zumindest auf die Tabelle schaut.
Bayern 35-16 gegen Pau gewonnen, zu Hause letztes Jahr ja im Anoeta in San Sebastian bzw. Donostia, je nachdem, wo ihr politisch steht. Jetzt dann diesmal der eindeutige Sieg gegen die aktuell ja sehr gut aufspielenden Palois, aber eigentlich ein Sieg, der so in Ordnung geht und auch in der Höhe, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Was ich ein bisschen schade fand, ich dachte irgendwie, dass diese Cinderella-Story einfach von Po weitergeht, dass einfach jedes Spiel gewonnen wird, auswärts zu Hause gegen Toulouse, nicht gegen Toulouse. Schade, dass das dann an diesem Wochenende aufgehört hat. Ich meine, sie können sich nicht beklagen. Ich meine, immer noch 22 Punkte und auf dem 4. Platz der Liga. Ich hoffe, dass er wieder in die Spur kommt, dass die Cinderella-Story weitergeht, denn es hat schon gut getan, so eine Überraschung jedes Wochenende zu sehen.
Ja, Also wie gesagt, das ist, also natürlich, ich hätte jetzt aber, wobei ich wollte gerade sagen, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass sie in Bayern gewinnen, weil Bayern ja dann doch ein relativ heimstarkes Team ist. Auf der anderen Seite kann man das über fast jedes Spiel bis jetzt sagen, dass sie gewonnen haben, dass ich nicht damit gerechnet habe, dass sie das gewinnen.
Darauf wollte ich hinaus.
Von daher, apropos Spiele, bei denen, oder Vereine, bei denen niemand re damit rechnet, dass sie irgendwas gewinnen. Vielleicht ein etwas unfairer Übergang, oder ein etwas polemischer Übergang. Auf der anderen Seite hat sich Montpellier auch in den letzten Wochen nichts als Häme verdient. Und weshalb ich dieses auch nochmal so hart ausdrücke, darauf kommen wir gleich zu sprechen. 23:16 haben sie in Perpignan verloren. Ob das nun ein echtes Derby ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber heiße Rivalität in jedem Fall. Tabellenletzter. Ein alter Bekannter von dir, Oskar, der den Trainerjob übernommen hat.
Ja, der Vollständigkeit vielleicht halber. Trainerwechsel in Montpellier nach dieser desaströsen Leistung sind bildlich dafür. Vielleicht der weinende Nuschi nach dem Spiel. Da hat es mir fast das Herz zerrissen, das zu sehen. Ich meine, der ist ja, er müsste jetzt ja, 19, 20 sein. Und ich meine, welcher Tag haben wir? Ist jetzt der 9. Spieltag der Top 14? Und da
Ja,
schon so
ungefähr, ja.
unter Druck stehen zu müssen in dem Alter. Ich glaube, das kam da alles aus dem raus, danach das Spiel verloren zu haben. Und jetzt der Trainerwechsel. Bernard Laporte, das wird Marc freuen, ist Director of Rugby, glaube ich, übernimmt das mit meinem Freund
Savadri ist
Patrice
out.
Colasso ganz als Cheftrainer. Christian Labit übernimmt die
Sturm.
Sturmtrainer. Und ja, ich glaube,
Zusammen
fünf
mit
Tage.
Antoine Batu.
Ja, und fünf Tage nachdem Kolase bei uns gefeuert wurde, schon einen Job in der Top 14 bekommen. Ich meine, man kann sicherlich behaupten, dass er bei uns jetzt nicht wirklich mit Leistung geglänzt hat. Zumindest wenn man unsere Leistungen so sieht. Aber gut, es hat anscheinend gereicht, bei Montpellier einen Vertrag zu bekommen. Ich weiß gar nicht, wie lange der geht. Ich nehme stark an, bis zum Ende der Saison. Ja, mich hat es gewundert. Ich denke, dich auch, oder Marc?
Ja, in vielerlei Hinsicht. Also, jein. Sagen wir es mal so. Colasso als Trainer hat mich nicht gewundert, weil es war niemand anderes verfügbar. Also, es ist ja jetzt nicht so Eddie Jones, der gehandelt wurde, aber der hat ja eigentlich, war ja schon, steht ja fest, dass er Trainer von Japan wird. Und ansonsten so spontan fällt mir kein höherklassiger Coach ein, der aktuell verfügbar wäre. Christian Labit wäre der einzige eingefallen, der auch Zweitligatrainer ist, ein namhafter, der verfügbar gewesen wäre. Da hat mich der Teil nicht gewundert. Übrigens, und das ist vielleicht eine Sache, auf die kommen wir in den nächsten Wochen nochmal zurück. Pierre-Henri Broncon, ehemaliger Trainer von Castres und Co-Trainer von besagtem Eddie Jones in Australien, hat laut Bernard Laporte Interview im Jobinterview nicht überzeugen können. Er ja der neue Mann in Brive.
Mein
Ich weiß
neuer
nicht, ob wir
Chef.
das letzte Woche schon besprochen hatten. Also vielleicht da kannst du uns dann in den nächsten Wochen ein bisschen mehr dazu erzählen. Aber ja, Bernard Laporte ist, denke ich mal, der große Schocker, dass der zurück im bezahlten Rugby ist. Ich weiß nicht, inwiefern ihr abgeholt werden müsst. Ich weiß gar nicht, inwiefern wir hier im Podcast immer darüber geredet haben. Aber er ja natürlich ehemaliger Sportminister unter Sarkozy, Trainer von Toulon, Trainer der französischen Nationalmannschaft und Präsident des französischen Verbandes, Vizepräsident des Weltverbandes, aktuell aus seinem Amt im französischen Rugbyverband ausgeschlossen, weil er mit besagtem Montpellier-Präsident Moued Al-Trat gerichtlich wegen Korruption verurteilt wurde. Da er ja unter anderem die Markenrechte, die Sponsorenrechte für das Trikot an Altrad unter Preis und für persönlichen Vorteil verscherbelt hat. Also nicht ganz ohne diese Beziehung zwischen den beiden. Formulieren wir es mal so rum.
Ja, die beiden kennen sich anscheinend und Ja, habe jetzt wieder zueinander gefunden. Ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass er dem Projekt sportlich nicht gewachsen ist. Das kann ich gar nicht genau beurteilen. Aber es hat natürlich einen bitteren Beigeschmack, das muss man schon so ehrlich sagen.
Ja, also versteh mich auch nicht falsch. Ich denke, es ist für Montpellier schon eine gute Sache, dass Saint-André raus ist. Eine Person, die mich nie wirklich überzeugt hat, wenn ich ehrlich bin, gerade nicht für einen Verein in Montpellier, weil es war alles gut, als es dann lief, war super, aber er ist nicht der richtige Mann für eine Situation wie jetzt, nämlich ein Trainer, der mal auf den Tisch haut und dafür ist er nicht der Mann und
Kann
das
ich
ist dann halt so ein bisschen.
bestätigen, Colaso kann auf den Tisch hauen.
Von daher, du, Tabellenletzter, das ist, da brauchst du vielleicht auch so jemanden auf der anderen Seite.
Wobei es bei uns ja auch nicht so wirklich gut funktioniert hat, ne? Ich kann mich erinnern, wir haben ein
Ja.
Spiel gewonnen und dann haben wir auch erstmal ziemlich viel verloren letztes Jahr.
Ja.
Oder letzte Saison.
Jetzt hilft es Montpellier natürlich auch nicht, dass die Konkurrenz im Abstiegskampf, in dem sie ja mal wieder stecken, gewonnen hat. Nicht nur, dass Perpignan gegen sie gewonnen hat. Oyonnax hat sehr eindeutig 38 zu 20 gegen Lyon gewonnen. Eine zumindest, naja, kleine Überraschung in der Höhe, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Also, da haben wir unsere Cinderella-Story des Wochenendes. Fast 40 Punkte. 38, 20 zu Hause gegen Lyon. Es hat mich sehr gewundert. Ich überhaupt nicht mitgerechnet. Und ich glaube, Oyonnax unterstreicht einfach, die Ambitionen sind gekommen, um zu bleiben. Und zu Hause sind sie ein Team, was es zu schlagen gilt. Und man geht nicht nach Oyonnax, um ja, mit vier Punkten im Koffer zurückzufahren. Das sollte allen klar sein, denke ich.
Persönlich, auch wenn ich nicht der große Fan von Oyonnax bin, das muss ich ganz offen sagen, das Image vom Verein hat sich in den letzten Jahren ja drastisch gewandelt, nach von Underdog, nach dem ersten Aufstieg zu, naja, Lobbyverein der Silikonindustrie, hat sich ein kleines bisschen gewandelt, aber ich könnte mich schon damit anfreunden, dass sie die Klasse halten, wenn es dafür heißt, dass Montpellier absteigt. Das fände ich in Ordnung. Weil ich glaube, Montpellier, weißt du, dann ist der Punkt, wo Mourad Altrad wahrscheinlich sagt, ich bin raus. Und finanziell ist es eine Sache, aber ich glaube, das wird dem Verein so gut tun, ein bisschen Druck vom Kessel nehmen, ein bisschen Ruhe reinbringen und nicht jedes Jahr einen neuen Trainer haben. Und vielleicht irgendwann mal eine langfristige Kaderplanung.
Also, ich kann es mir ganz schlecht vorstellen, dass Montpellier absteigt. Also, ich würde es fast als unmöglich, also in meinen Augen ist es unmöglich. Einfach weil ich glaube, dass so viel Geld da ist. Und ich fast meine Hand dafür ins Feuer lege, dass wir die nächsten 4, 5 Wochen das ein oder andere Signing in Montpellier sehen werden. Dann wird der ein oder andere Superstar, wo auch immer es die noch gibt, aber die finden auf jeden Fall irgendjemanden, wird in Montpellier spielen. Und ich glaube, dass Montpellier absteigt, von dem Gedanken musst du dich leider befreien, weil also wie gesagt, ich könnte darauf schwören, die nächsten 4, 5 Monate tanzen da bestimmt 6 Fidschianer an und nochmal der ein oder andere Südafrikaner und vielleicht auch noch ein Waliser, und dann sieht das zwischen auch ganz anders aus.
Ich bin gespannt. Wir können vielleicht an der Stelle nochmal einwerfen, dass er das Angebot von Nizza ausgeschlagen hat. Bernard Laporte, dort sollte er eigentlich diese Rolle übernehmen. Angeleiert vom neuen Investor des Vereins oder Teilinvestor, dessen Name mittlerweile auch bekannt ist, aber mir leider entfallen. Was vielleicht auch da spannend ist, dass der neue Investor ein Bauunternehmer ist, der sich auf öffentliche Aufträge spezialisiert hat. Und Bernard Laporte als ehemaliger Minister dort sicherlich das ein oder andere Wort mitzusprechen hatte in der Vergangenheit. Aber da unterstelle ich vielleicht jetzt auch etwas. Apropos unterstellen, eine kalte Dusche haben auch die Fans in Clermont gekriegt. 27 zu 30 gegen Toulon. Am Ende dieser, war es ein Vorball,
Ja, war ein
den sie
Vorball,
da.
ne? Also nach 84. Minute, glaube ich, 85. Minute, 5 Minuten nach der Sirene, ja, spielt sich Clermont der gegnerischen Mahlinie fest, 5 Meter davor. Spielen eine oder andere Stürmerphase, bis dann die Nummer 2 den Ball leider nach vorne fallen lässt. Ich kann es verstehen, wieso man weitergespielt hat. Man hätte der 82. Minute hat man Penalty bekommen, hätte auch die 3 Punkte mitnehmen können. Damit wäre es dann 30-30 gewesen, hätte ja, 2 Punkte gehabt. Aber zu Hause kann man das nicht machen. Die Fans haben ganz eindeutig gefordert, der Ball muss jetzt zur Gasse gekickt werden. Wurde auch gemacht und 3 Minuten später ist dann der Ball nach vorne gefallen, leider. Ja, ärgerlich.
Zumal Toulon ja natürlich ein Verein ist, mit dem Clermont ein gewisses Maß an Historie hat. Wir erinnern uns an Mittelfingergate, war ja, war es diesen Sommer, wo die Hall of Fame von Toulon eingeweiht wurde, oder war es letztes Jahr? Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Allein die letzte Woche hat sich angefühlt wie ein Jahr, von daher bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber da ja das große Thema wieder Dylan Armitage, der dass die Gesamtheit der Clermont-Fans als Arschlöcher bezeichnet hat.
Geht natürlich gar nicht.
Es ist nicht viel Liebe zwischen den Gruppierungen oder Fangruppierungen der beiden Vereine vorhanden. Möchte da jetzt auch gar nicht mit dem Finger zeigen, auch wenn Dylan Armitage das sicherlich gemacht hat, aber ja, nicht viel Liebe zwischen den Vereinen. Von daher sicherlich eine Niederlage, die nochmal das kleine bisschen mehr wehtut. Vor
Schmerz
allem
direkt
nach.
doppelt.
Ja, vor allem nach der guten Leistung letzte Woche in.
Montpellier.
In Montpellier. ja. Derby auch in Castres. Gegen Toulouse, eine Landstraße weiter runter. 31 zu 23. Eigentlich eine sehr maue erste Hälfte, wenn wir ehrlich sind. Über den Versuch von, ich wollte gerade sagen, der Versuch von Pierre Poulin, aber er hat ihn nur
Vorbereitung.
eingeleitet. Ja. Aber ansonsten war da nicht viel. Zweite Halbzeit ein bisschen besser, aber auch nicht spektakulär, würde ich sagen.
Ja, also ich würde fast behaupten, von Castres hat man genau das bekommen, was man erwartet hat. Unglaublichen Kampf, Aggressivität, tolle rausgespielte Versuche. Ja. War nicht umsonst das Topspiel am Sonntag. Ja, Topspiel am Sonntag. Unglaublich stark aufgespielt, unglaublich hart in den Kontaktpunkten. Toulouse mit Antoine Dupont auf der 10 überhaupt nicht ins Spiel gekommen lassen. Also, ja, ich würde fast, Toulouse in der Formkrise kann man schlecht sagen, aber sind mit der bestmöglichen Mannschaft angereist, die sie zu dem Zeitpunkt hatten, und haben dann doch relativ deutlich verloren und haben vor allen Dingen offensiv kaum Akzente setzen können.
Ist schon, ja, ich meine, es ist natürlich letzten Endes schon so, dass sie verletzungsbedingt natürlich ihre Probleme haben und Castres auch kein schlechtes Team sind, aber gerade in einem Derby, gerade in diesem Derby, das eine so lange Historie hat, und so viele sehr spannende Spiele hatte, dann letzten Endes ein Spiel zu haben, was so endet, schon eigentlich fast ein bisschen schade.
Ja, auf jeden Fall. Ich will auch gar nicht die Leistung von Castres damit runterreden. Ich glaube, Castres hat wirklich extrem gut gespielt, einfach mit dem, was sie haben. Hartes Rugby, schnelles Rugby, wenn es schnell sein muss. Aber auch eben in den richtigen Momenten den Ball langsam machen, 2 Phasen zu spielen und danach erstmal den Ball mit unglaublicher Wucht auf die Tribüne zu kloppen, damit einmal alle Stürmer wieder runterkommen können. Und ich glaube, das machen sie einfach extremst gut. Und vor allem zu Hause mit einer Aggressivität, die ja, man so in der Top-14 wenig sieht, würde ich mal so sagen. Und ja, Ugo Mohala, genau, Ugo Mohala ist richtig, ne? Der Trainer von Toulouse, ja, jetzt auch bei der Nacht des Rugbys mit dem Preis für den besten Trainer ausgestattet. Und hat er auch gesagt, er nimmt diesen Preis mit sehr viel Humilität, also Menschlichkeit oder wie würde man das übersetzen?
Demut.
Ja, Demut an, weil einfach es so schwer ist, immer wieder und immer wieder Teams auf die Beine zu stellen, die gewinnen wollen. Und ich glaube, gerade jetzt merkt man das, er hat es selbst gesagt in seiner Dankesrede, dass ein Jahr zu gewinnen ist schwer, 2 Jahre gewinnen ist auch schwer, aber das dritte und das vierte Jahr und immer wieder den gleichen Erfolgshunger zu haben, ist umso schwerer. Und dass es von dem vielleicht jetzt ein bisschen weniger gibt, gerade auch nach der Weltmeisterschaft, die Spieler vielleicht erschöpft sind, das sieht man dann vielleicht auch möglicherweise, das ist eine Erklärung für die in Anführungszeichen Formschwäche.
Ein Spieler wie Dupont vielleicht auch mit dem Kopf schon schon einen Schritt weiter, wird ja dann sich in den kommenden Monaten auch eher auf 7er konzentrieren, um bei den Olympischen Spielen Frankreich zu vertreten. Im 7er Rugby natürlich nicht in Synchronschwimmen.
Um das Thema vielleicht nochmal aufzumachen, ich habe nämlich letztens auch mit Alan Gondidé drüber gesprochen, Mitspieler von mir. Die waren ja jetzt in Fiji, haben sich da 3 Wochen vorbereitet. Und dann kam ja die Nachricht raus, dass, ich glaube, es sind 3 Spieler, es ist Dupont, es ist Maku Sekou und es ist dann entweder, glaube ich, Penaud
oder Biel-Biarré.
Ja, Biel-Biarré. Und das heißt eben auch für die 3 Spieler, um Olympia zu spielen, müssen sie 3 Turniere der World Series gespielt haben, dass sie dann für die nächsten Wochen und Monaten eben nicht für ihre Vereine da sein können. Und es hat sicherlich bei der Qualität dieser Spieler Einfluss auf die folgenden Spieltage der Top-Cutters.
Ja, wobei wir da, ich möchte da den Tag nicht vorm Abend loben. Dupont ist gesetzt, der hat auch die volle Unterstützung des Vereins. Sekou Makalou kann ich wenig drüber sagen, aber ist natürlich jemand mit seiner Geschwindigkeit und seiner Kraft und seiner Explosivität jemand, der sich anbietet. Laurent Marty wollte ich gerade sagen, heißt er so? Der Präsident von Bordeaux, Marty heißt er in jedem Fall mit Nachnamen, aber ich bin mir nicht mehr sicher, wie er mit Vornamen heißt, hat sich sehr vorsichtig darüber geäußert, wie bereit er denn wäre, Penaud für die Olympia-Vorbereitung abzustellen. Da würde ich jetzt den Tag noch nicht vorm Abend loben und sagen, einer von beiden ist definitiv dabei. Ich glaube, das hängt ganz davon ab, wie gut Bordeaux in der Tabelle dasteht. Weil ich glaube tatsächlich, wenn Bordeaux wirklich noch um Playoff-Platz spielen muss und darum kämpfen muss, dann werden die beiden nicht die 7-Series spielen.
Ich will Bordeaux ja nichts Schlechtes wünschen, aber ich würde es den Jungs, den 7er Jungs, die jetzt die ganze Zeit so spielen, die Vorbereitung machen, ja irgendwie auch gönnen, dann die Olympischen Spiele zu spielen. Dementsprechend hoffe ich, dass so viele von denen wie möglich eben diese Erfahrung der Olympischen Spiele im eigenen Land erleben können und nicht die Qualifikation, die World Series Spiele spielen, nur um dann sozusagen von jemandem ausgewechselt zu werden, nur in Anführungszeichen, weil er einen großen Namen hat. Das wäre natürlich schade. Ich glaube jetzt im Fall von Aaron Gonidier, dass er gesetzt ist. Aber bei den Ironman-Wackelkandidaten drücke ich zumindest denen die Daumen, dass sie das miterleben können, weil sie haben sich jetzt 4 Jahre darauf vorbereitet und das. Ja, nur weil jetzt der World Cup nicht so gelaufen ist, wie er hätte laufen sollen, aus Sicht des Verbandes, die dann die Leidtragenden dafür sind, das fände ich irgendwie nicht so schön.
Ja. Apropos Bordeaux.
Wenn wir schon dabei sind, ja.
Wenn wir schon dabei sind, 21:25 in La Rochelle verloren am Sonntagabend. Eigentlich die lange Zeit die bessere Mannschaft. Dann wieder ein Mangel an Disziplin in der zweiten Halbzeit, in den entscheidenden Momenten, der sie dann wieder ein enges Spiel gekostet hat. Am Ende ein wenig zufriedenerstellender Sieg für La Rochelle, aber ein Sieg.
4 Punkte sind 4 Punkte. Kann man nicht oft genug wiederholen.
Ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ganz zufrieden werden sie sicherlich sportlich noch nicht sein, aber gewonnen ist erstmal gewonnen und zweiter Sieg in Serie. Kann man erstmal nicht meckern.
Zumindest mal eine Dynamik, die in die richtige Richtung geht. Ne?
Ja. Das war es eigentlich zu Top 14. Kommen wir zu Pro D2. Auch da einige größere Themen, einige kleinere Themen. Fangen wir mal erstmal an mit einem kleineren Montauban Biarritz 32-21. Chris Hilsenbeck, der nicht mehr für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen wird, mit einem Versuch und 3 Erhöhungen hat durchgespielt, hat lange nicht mehr durchgespielt und gestartet, vor allem am Ende des Tages, aber trotzdem eine relativ klare Niederlage.
Ja, auch klar verloren hat Agen gegen Wann mit 40-10. Erik Marx vom Beginn dabei, ja, bis zur 51. Minute gespielt, 2 Sterne in der Midi-Olympique bekommen.
Ja.
Und was er zum Spiel zu sagen hat und auch zur deutschen Rugby-Nationalmannschaft, das habe ich ihn gefragt. Er hat mir eine Sprachnachricht geschickt und die spiele ich euch jetzt mal ab. Hatte ich ja so angekündigt.
Alles klar. Ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht's gut soweit. Hab nach ein paar Wochen ohne Spiel jetzt endlich wieder letzten Freitag gespielt gegen Agen zu Hause. Haben auch Top-Spiel abgeliefert. Also wir haben 47-10 am Ende gewonnen. Und ja, es war eine super Leistung, vor allen Dingen nachdem wir zwei Wochen gegen Rouen und gegen Coulommiers nicht die beste Leistung zeigen konnten, war es, glaube ich, die richtige Reaktion, die wir zeigen mussten. Und ja, das Stadion war voll, 11.400 Zuschauer ausverkauft. Also es war eine Mega-Stimmung und es hat uns Spaß gemacht zu spielen und natürlich auch den Fans. Und ich glaube, ja, das war ein gutes Ende für den Block. Und ja, jetzt müssen wir weiterschauen. Es stehen natürlich noch, glaube ich, die drei ordentliche Klopper an. Das heißt, wir spielen erst in Grenoble, danach die Woche zu Hause gegen Aix-en-Provence, die im Moment Dritter sind, und dann, ja, gegen dich, mein Lieber, gegen Brief kurz vor Weihnachten. Und ja, also da müssen wir uns jetzt wirklich, müssen wir jetzt zeigen, dass wir auch die Leistung, die wir die letzten paar Monate gezeigt haben, am Anfang der Saison, dass wir das auch bis zur Hälfte der Saison auch genauso durchziehen. Ich denke, da zeigt uns am Ende.
So, da machen wir mal Stopp. Denn da hat nämlich der bretonische Wind zugeschlagen und die letzten paar Minuten hört man nicht mehr so viel. Aber das von Eriks Seite. Er hat dann am Ende noch gesagt, dass er wieder in den Rhythmus kommen muss nach seiner Verletzung, und scheint ihm ja mit den 2 Sternen auch gut gelungen zu sein.
Ja, einmal vielen Dank, schöne Grüße in die Bretagne. Vielen Dank für die Nachricht, freuen wir uns sehr. 2 Sterne, nur mal kurz für die, die mit der Midi Olympique vielleicht nicht unbedingt vertraut sind. Das ist die wichtigste französische Rugby-Zeitung, vielleicht die wichtigste Rugby-Zeitung der Welt, ja. Allerdings auf Französisch. Und das Sternesystem funktioniert wie Michelin. Und für die, die mit Michelin vielleicht nicht so vertraut sind, 2 Sterne ist nicht hier in einem Hotel, das ist eine verdammt gute Leistung. 1 Stern muss es schon verdammt gut sein, um den zu kriegen. 2 Sterne musst du sehr gut sein, um das zu kriegen. Vielleicht einmal, du hast letzte Saison eine 2-Sterne-Leistung, glaube ich, oder 2-Sterne-Leistungen
abgeliefert. Ich habe, glaube ich, 2-Sterne-Leistungen bekommen, einmal gegen La Rochelle 2 Sterne bekommen. Und ich habe nochmal irgendwann 2 Sterne bekommen. Ich habe viele 1-Sterne bekommen, eigentlich fast jedes Spiel 1 Stern bekommen. Aber 2 Sterne, ja, nur 2 habe ich bekommen, ja. Gegen La Rochelle und noch irgendwas.
Ja. Für die von uns, die weder kulinarisch begabt sind, wobei 1 Stern kriegt man ja für verschiedenste Dinge. Es reicht schon, wenn du ein gutes Konzept hast, ein Restaurant, das sehr besuchenswert ist. Wie fühlt es sich für einen Spieler an, mit von Midol ausgezeichnet zu werden mit 2 Sternen?
Es ist schon so, dass das muss man schon zugeben, also zumindest bei uns, wenn wir da so am Essen sind oder sowas, dass man dann schon sagt, ja, ich habe 18 Sterne die Saison bekommen, wie ist es denn bei dir? Dass man sich da gegenseitig da ein bisschen aufzieht. Ne? Aber ich muss schon zugeben, dass man manchmal wissen Leute gar nicht, warum sie einen Stern bekommen haben. Da hat man das Gefühl, der Reporter hat das Spiel gar nicht gesehen, hat einfach ein paar große Namen aufgeschrieben und fertig ist. Weil manchmal kriegt man, weißt du, da haben dann 8 Spieler einen Stern und man fragt sich, das Spiel war eigentlich so doll, der hätte mal gar keinen Stern vergeben müssen. Also vom Entertainment-Faktor war es eigentlich nichts. Aber zumindest bei den 2- und 3-Sterne-Bewertungen, da ist dann schon mehr dahinter. So einen Stern kriegt man vielleicht auch mal schneller, weil es sich anbietet. Aber alles so 2-3 Sterne, das ist schon, da hat man schon ein gutes Spiel gemacht.
Insgesamt also wie in der Restaurantküche, 1 Stern kriegt man, wenn man ein schönes Konzept hat. Zum Beispiel in Berlin gibt es ein Restaurant, das nur über einem offenen Feuer kocht. Das war dem Michelin Guide auch 1 Stern wert. 2 Sterne kriegst du, wenn du zusätzlich auch noch kochen kannst.
Und 3 Sterne? Was kriegt man 3 Sterne?
3 Sterne ist schon sehr exklusiv. 3 Sterne heißt, es lohnt sich dafür, extra eine Reise zu unternehmen. Okay. Das muss schon viel wert sein, je nachdem, wie weit du fahren sollst. Aber 3 Sterne schon sehr exklusiv. Nicht unbedingt, nicht zwangsläufig teuer, aber kleiner Kreis.
Aber selten. Kocht, ja.
Aber selten, ja. 3 Sterne, ist immer so wild. Für ein Hotel wäre es schlecht, aber
naja. Rugby-Spieler, sehr gut.
gekocht hat auch Béziers, 40-10 gegen Dax. Sagt man das so? Ich habe mich gerade sehr alt gefühlt.
Sagt man so, sagt man so. Ja, ja. Bisschen Boomer-Cringe, aber schon okay. Nee. Bisschen geguckt wurde auch MBG mit 40 Punkten. Ja, hat man da DAX unverrichteter Dinge in die Suppe gespuckt und ja, 14 gewonnen gegen DAX. Ja, BG, gute Formkurve. Ich glaube, mit dem Sieg hätten wir fast alle so gerechnet. Spiel war wie so ein typisches Einbahnstraßen-Rugby. Colomier jetzt Sechster in der Tabelle mit 25 Punkten. Und DAX auf dem 14. Platz mit 21. Da sieht man erstens, wie eng die Liga beieinander ist. Aber zweitens natürlich auch, wie gut BC jetzt in die Spur gefunden hat.
Ja, zur Ergänzung, Maxim Oltmann ist nicht auf dem Platz gewesen. Machen wir mal weiter mit einer Mannschaft, wo man eigentlich nur schwer über eine Formkurve reden kann, weil die Ergebnisse eigentlich die Leistungen nicht ganz widergespiegelt haben. 37-24 hat Rouen zu Hause gegen Colomiers gewonnen. Knoten geplatzt?
Endlich? Ja, ich hoffe es doch. Also 40 Punkte, Colomiers zu Hause. Ich meine, sie waren bei uns schon ganz knapp daran zu gewinnen. Gegen Wann war es auch ein ganz knappes Spiel. Und dass sie sich jetzt belohnt haben, das ist doch was Schönes. Da muss man sich doch drüber freuen. Hält die Liga nicht nur spannend, sondern auch ganz persönlich kennen vier Spieler in Rouen und für die freut mich das am meisten. Denn den Abstiegskampf, den habe ich ja auch schon erfahren müssen, die letzten paar Jahre. Ob es jetzt in den Espoirs in Paris war, ob es mit in Brief war, das ist nichts Schönes. Und da rauszukommen. Das ist, was heißt da rauszukommen? Den ersten Schritt in die richtige Richtung zu machen, ist doch mal was Schönes und freut mich auf jeden Fall. Und haben auch verdient, würde ich behaupten.
Ja, sie hätten es auch die letzten, wie gesagt, oder wie du auch gesagt hast, die letzten Spiele schon verdient gehabt. Aber sich endlich zu belohnen, das ist ja fantastisch.
Ein paar Good News. Je nach Montpellier und so, ne?
Es war schon eine vergleichsweise negative Folge, das stimmt schon. Wobei, Wann war jetzt sehr positiv, habe ich das Gefühl. Wann war sehr positiv, ja. Positiv auch das Heimspiel für Aurillac. 11-10 knapp gewonnen gegen Valence. Tim Menzel kam für die letzten 10 Minuten von der Bank. Für die heiße Phase hat man dann doch eher den erfahrenen Hasen aufs Feld stellen wollen. Eigentlich weiß ich nicht, ob das die intelligente Entscheidung ist, weil die Hasen halten, glaube ich, Winterschlaf. Aber
Hasen halten Winterschlaf und Tim Menzel, der muss starten. Weil der ist kein alter Haar, sondern der ist einfach, ich glaube, der ist eine gute 9 und ich glaube, der war ja auch eigentlich immer gesetzt in der National und ihn jetzt immer auf die Bank zu sitzen, so als Impact-Player mäßig, erschließt sich mir nicht ganz. Er bringt ja auch ordentlich Prodedeur-Erfahrung ja eigentlich mit. Dementsprechend, für mich ist der Junge gesetzt.
Hat auch mit Chris Hilsenbeck ja zusammen schon mal die Achse für Wann gebildet. Chris Hilsenbeck übrigens immer noch der beste Kicker der Vereinsgeschichte von Wann. Vielleicht das ein Fun-Fact am Rande. ansonsten knappe Niederlage, die ich an sich nicht mega überraschend finde. Ich hätte schon damit gerechnet, dass Aurillac dieses Spiel gewinnt. Aber die Art und Weise ist natürlich dann immer schon ein kleines bisschen Herzkasper für alle Beteiligten.
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt Aurillac, ne? Das ist, ich glaube, Offensiv-Rugby, das sucht man da lange, denn das System ist einfach, okay, wir nehmen den Ball, spielen eine Phase, wir schießen den so hart, wir können in die gegnerische Hälfte, dann verteidigen wir 5-6 Phasen und hoffen darauf, dass der Gegner keine offensive Antwort hat, dann schießt er uns den Ball zurück, dann schießen wir ihn wieder dahin und machen das Gleiche nochmal, bis der irgendwann einen Fehler macht. Und solange wir den Ball nicht in den eigenen Händen haben, können wir auch keine Vorwürfe machen und irgendwelche Penalties bekommen. Wir müssen nur gut verteidigen. Und gut verteidigen können die. Und ohne denen jetzt was abtun zu wollen, rugby-technisch sicherlich nicht das allerschwerste System, aber sie machen es gut, gewinnen das dritte Spiel in Folge. Und es scheint zu funktionieren mit der nötigen Aggressivität, so Spiele zu dominieren und zu gewinnen.
Ja. Also von daher fantastische Leistung. Was man nicht unbedingt über Swayo Ngulem sagen kann, die nach zwei starken Siegen in Folge, jetzt dann gegen Grenoble wieder etwas eingebrochen sind, 15-28 zu Hause, etwas enttäuschende Leistung, würde ich sagen.
Ja, kleiner Dämpfer sicherlich, nach dem Sieg gegen uns, gegen Brief, in Brief, jetzt zu Hause gegen Grenoble zu verlieren, sicherlich nicht eingeplant, spricht entweder für die Formstärke Grenobles oder aber auch für die abfallende Formkurve der Swayooks Angulema. Ja, weiß nicht, wie man das sagt. Irgendwie so.
Swayo bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Angoulême sind die Angoumousins.
Okay, haben wir das dazu gelernt.
Apropos komische Namen. Das Stade Montois, Mont-de-Marsan, hat 20 zu 18 gegen Provence Rugby gewonnen. Jos Nostad zur 51. Minute eingewechselt. Am Ende trotzdem eine knappe Niederlage. Ein überraschend enges Spiel für Mont-de-Marsan, die normalerweise ja entweder sehr hoch gewinnen oder verlieren, aber eng machen sie eigentlich nicht.
Ja, eigentlich nicht, aber was soll ich sagen? Ich glaube, Mont-de-Marsan auch so ein Team, was über seinen Kampf kommt und die Heimstärke immer wieder. Ist jetzt auch das Team, auf das wir uns vorbereiten, die nächsten Freitag, gegen die wir spielen werden zu Hause. Und das ist ein Team, was sich immer qualifiziert, jedes Jahr aufs Neue, was dann vielleicht noch nicht ganz das Team, den Kader und Infrastruktur hat, um in der Top 14 zu spielen, aber was zumindest in der Politik ganz, ganz vorne mitspielt, was die nötige Erfahrung im Kader hat, was die nötige Härte hat und die mit Fug und Recht behaupten können, jetzt auf dem zweiten Platz der Politik zu stehen. Zwar mit 10 Punkten hinter Wann, aber immerhin mit 32 Punkten auf dem zweiten Platz und den direkten Tabellennachbarn Provence Rugby geschlagen und 4 wichtige Punkte eingefahren.
Ja. Die hat auch Nevers eingefahren, 36-18, 120-jähriges Jubiläum oder 120. Jubiläum des Vereins in einem schicken Sondertrikot in dunkelblau. Für euch allerdings ein etwas gebrauchter Freitagabend.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, so die erste Halbzeit waren wir gut dabei und dann Ende der ersten Hälfte, die 40. Minute, spielen wir bestimmt 3-4 Minuten vor der Mahllinie Nevers, Pick and Goes, und dann haben wir während der Trainingswoche ein bestimmtes Kommando dafür eingeübt, sozusagen, wenn wir einige Stürmerphasen gespielt haben und die Verteidigung sozusagen sich zusammenzieht, dass wir dann den Ball auf den Neuner, der Neuner auf den Zehner spielt, im Rücken des Pick-and-Go-Pots. Ich hoffe, das versteht man so ein bisschen, wenn ich das jetzt so erkläre.
Ja.
Und haben das auch spielen wollen. Unser Neuner und unsere 2-3 hatten ein Abstimmungsproblem, der Neuner war noch am Organisieren. Der Ball fliegt nach vorne und dementsprechend damit die Chance für die 15 von Nevers, den Ball einfach nach vorne zu kicken, schneller zu rennen als wir alle, den Ball zu nehmen und hinzulegen. Und ich meine, das war so ein Geschenk zum 120. Jubiläum, was wir uns noch hätten sparen können. Denn danach hat man uns, glaube ich, angesehen, dass wir einfach nicht mehr den Mut gefunden haben, die zweite Hälfte zu rebellieren. Haben dann auch nicht mehr wirklich mitgespielt und ich glaube, hätten wir den Versuch dann gelegt, wäre das Spiel ein anderes geworden. Weil wir haben echt gut mitgespielt, glaube ich. Aber dann, denke ich, die zweite Halbzeit eine zum Vergessen. Und dann, ich meine, wenn man 36 Punkte bekommt, dann kann man auch nicht mehr so viel drüber reden. Ne?
Ja. Kommen wir zur National, dritte Liga. Albi Massi 2013, eigentlich sehr nachvollziehbares Ergebnis. Massi profitiert die Saison stark davon, dass es nur einen direkten Abstiegsplatz gibt. Ansonsten könnte das
ja, das könnte kompliziert werden, sagen wir mal so.
Ja.
Sie haben 18 Punkte und Bourg-en-Bresse nur 19. Da ist auf jeden Fall auch spannend. Ich meine, Tat mit 25, aber gut. Das direkte Duell wird auf jeden Fall spannend werden. Ich glaube, wir haben wir alle schon abgeschrieben, ohne jetzt nahe zu treten. Ja. Also, ja.
Mir? Wieso mir?
Oder den Zuhörern.
Ich habe mit Vienne nichts zu tun. Ich meine, ich habe letzten Endes meine Theorie für den Saisonstart für die Saison war, sie steigen ab, aber ihre Saison wird besser als die von Cognac. Sie haben einmal gewonnen, von daher hatte ich vollkommen recht bis jetzt. Ich bin zufrieden.
Was ich vielleicht noch der Vollständigkeit halber dazu sagen sollte, dass wir, also nochmal zur Produktion zu kommen, Gedankensprung, dass wir gegen Nevers gespielt haben, noch ohne den neuen Trainer. Ja. Also Broncon war dann noch nicht da bei uns, noch nicht bei uns. Hat heute sozusagen seinen Antritt gehabt bei uns, hat jetzt um 18 Uhr das erste Meeting mit ihm, hat einige Dinge vorgestellt, Veränderungen des Spielsystems, und ich denke, wir werden die nächsten Spiele besser vorbereitet kommen, weniger lesbar im Angriff, werden die Pots verändern, die Strukturen verändern, allgemein das sichere Rugby-Spielen, ein bisschen Aurillac-like, vielleicht auch mal aufhören, 10 Phasen in der eigenen Hälfte zu spielen, sondern einfach mal nach 3 Phasen den Ball mit viel Wucht nach vorne zu knallen. Das muss man vielleicht nochmal der Vollständigkeit halber dazu sagen. Genau, ohne jetzt Massi natürlich schlecht zu reden, aber musste noch gesagt werden. Lass uns international zurückkommen.
Marc, wo waren wir stehen? Die Daumen sind in jedem Fall gedrückt, dass es besser wird, weil es ist schon sehr schade, dass Brief ist schon ein Verein, der, ich will nicht sagen, dass er zwangsläufig in die erste Liga gehört, weil da es gibt nun mal nur 14 Plätze und es gibt eine ganze Menge Vereine, die da hingehören würden, von Historie und allem drum und dran. Aber es ist schon ein Verein, der nicht im Mittelfeld der zweiten Liga rumschwimmen sollte. Sagen wir es mal so rum.
Ja, also das sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube, auf Top-14-Niveau, was Infrastruktur und sowas angeht, können wir auf jeden Fall. Ne? Und wir haben, denke ich, auch eine Daseinsberechtigung, da zu sein. Was mir vor allen Dingen jetzt am Rocon gefällt, ist die, wie viel realistischer er an das Projekt Wiederaufstieg rangeht. Und vor allen Dingen, dass er sagt, okay, das Ziel ist jetzt nicht irgendwie jedes Spiel zu gewinnen und wir wollen die meisten Punkte in der Geschichte der Pro D2 zu erzielen und unbedingt jedes Spiel gewinnen, habe ich auch schon mal anders von Trainern gehört, die jetzt nicht mehr da sind, aber einfach heute super realistische Einschätzung gegeben der Problematik der GIF-Spieler, die wir haben, was unsere Ziele sind, dass wir uns natürlich qualifizieren müssen, aber auch ein Gleichgewicht der GIF-Spieler haben müssen, sonst können wir dann in den Playoff-Spielen einfach nicht das beste Team auf den Platz stellen. Und mein erster Eindruck, ich habe in den 2 Tagen, Montag hat er die Pressekonferenz, Dienstag, also heute, hat er erstmal mit uns geredet. Ich habe in diesen 2 Tagen mehr mit ihm telefoniert und Textkontakt gehabt, erst mit Collaso in 6 Monaten. Dementsprechend sehe ich dem Ganzen auf jeden Fall viel, viel positiver entgegen. Und ich glaube, da hoffentlich auch noch einiges Positives auf dem Feld folgen.
Ja. Ich denke, jetzt mal von meiner Außenperspektive, für Brief reicht es völlig. Selbst der 6. Platz müsste in der Theorie reichen. Du sagst, einfach nur in die Playoffs kommen und gucken, weil am Ende des Tages, wenn du sagst, wir können nur ins Finale kommen, wenn wir alles im als Heimspiel haben, dann hast du verloren, weil das Finale wird so oder so kein Heimspiel sein. Ja. Von daher, wenn du sagst, wir können nur aufsteigen, wenn wir ein Heim-Halbfinale haben und sonst wird das alles nichts, ich glaube, dann kannst du direkt einpacken und das Selbstbewusstsein muss ja irgendwie da sein, zu sagen, wenn wir auswärts gewinnen müssen, dann gewinnen wir auswärts. Das schaffen wir. Playoffs sind. Aber gut. Da bin ich dann vielleicht auch zu sehr Außenseiter und. aber ja, du weißt, das ist sicherlich ein Thema, da kommen wir bei den Frauen noch drauf, wo du sagst, da macht Heim- oder Auswärts schon einen riesen Unterschied.
Ja.
Aber in der Pro D2 mit den Bedingungen, die Spieler haben, was Transport, Reise, Unterkunft angeht, ja, macht es einen Unterschied, aber jetzt nicht den gigantischen, würde ich hoffen.
Ich meine, ich spiele ja nicht mehr beim BRC, wo man dann irgendwie, keine Ahnung, um 4 Uhr morgens in den Bus steigt, um dann, keine Ahnung, um 10 da zu sein, weil das Spiel um 12 angepfiffen wird, sondern ich meine, wir reisen ja teilweise 2 bis 3 Tage früher an, ne, und, also dass wir dann, wenn wir sagen, okay, wir haben 5 Stunden Busfahrt oder 6 Stunden Busfahrt, dann, und wir spielen am Freitag, dann steigen wir Dienstagnachmittag in den Bus, ne? Und dann verbringen wir sozusagen 2 Tage noch in der Stadt. Oder teilweise letztes Jahr, als wir gegen Pro gespielt haben, haben wir Trainingscamps nur gemacht, um Spiele vorzubereiten unter Top-Bedingungen und sind dann 4, 5 Tage früher angereist. Also klar, Stadion im Rücken ist cool und ich glaube, deswegen spielt man ja Rugby, um die eigenen Fans im Stadion zu beglücken, zu erfreuen. Aber du hast schon recht, also ich glaube, im professionellen Sport hat man solche Bedingungen, dass ich finde es sogar besser, auswärts manchmal zu spielen, weil man dann nämlich richtig geil bekocht wird in den ein oder anderen Hotels, die ich schon besuchen durfte. Also es hat auch was, ja, sagen wir mal so.
Die eigenen Fans beglücken konnte auch Périgueux mal wieder, 18-0 gegen Chambéry. Die kulinarisch natürlich schon etwas überlegen sind, das muss man den Alpen schon lassen, Käse können sie und Käse ist mein Ding. Von daher Chambéry kulinarisch gewonnen, aber Périgueux sportlich, und das ist am Ende des Tages ja das, was zählt, 18-0.
Zu 0 ist auch eine Ansage, ne? Wenn man das so liest. Ja.
Vor allem gegen Chambéry, also die letzten Spiele gar zu Hause.
Null. Also da kam wirklich im wahrsten Sinne des Wortes einfach 0.
Ja. Schwierige Partie. Schwierige. Du. Meine das Périgueux ein heimstarkes Team ist, das wussten wir ja irgendwo.
Ja, das ungeschlagen ja, immer noch zu Hause, ne?
Ja. Von daher, ist das jetzt alles nicht die, würde ich sagen, keine riesige Überraschung, aber es ist eine kleine Ansage. Da kann man, glaube ich, nichts weiter sagen. Also es ist eine kleine Ansage.
Ja, auf jeden Fall.
Carcassonne haben in Tarbes gewonnen. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, mit Livestream. Ein kleiner Skandal. Narbonne, dem Derby-Gegner der nächsten Woche, hat Tarbes noch, beziehungsweise Carcassonnes Derby-Gegner, hat Tarbes noch einen Livestream verwehrt und Carcassonne darf. War ich schon ein kleines bisschen sauer, aber gut. Ja, 14-20, eine kleine erste Ansage von Carcassonne auf das Derby nächste Woche. Ich persönlich bin ja, was heißt nächste Woche? Doch, nächste Woche. Diese Woche ist spielfrei, glaube ich.
Weiß ich gar nicht, aber könnte sein, ja.
Ich in jedem Fall bin, wie es früher so schön hieß, heiß wie Frittenfett. Natürlich wäre mir ein Derby gegen Béziers lieber. Aber wenn wir nur Carcassonne kriegen können, dann nehmen wir als Fans auch Carcassonne. Sowieso eine schönere Stadt. Naja, das ist gelogen. Die Stadt selbst ist nicht schön, oder die Burg ist schön. Und ja. Béziers hat nicht mal eine Burg, von daher.
Ich meine, ist das Derby könnte sich ja auch nicht besser anrauen. Ne? Also nächster Spieltag in der Bonn gegen Carcassonne, der erste gegen den dritten, ein Punkt trennt die beiden Teams nur. Und ja. 45 Minuten Autofahrt, höchstens, ja. Halbe Stunde so.
Halbe Stunde, ja.
Ja, ja. Das ist also ein richtiges Derby, wie es im Buche steht, ja. Ich glaube, da kann sich nur jeder darauf freuen. Ich würde fast behaupten, da gibt es einen Livestream zu 100%. Und
ich hoffe doch.
Da nochmal der Aufruf an alle Zuhörenden, das sich nicht entgehen zu lassen. Ich gehe etwas davon aus, dass das in Carcassonne relativ voll werden wird, auch für das Derby. Ja. Und da wird dann auf jeden Fall mit offenem Visier Rugby gespielt. Da geht es dann auf jeden Fall ziemlich rund. Ich glaube, das kann ich jetzt schon ankündigen. Denn so ein traditionsträchtiges Derby wollen beide Teams gewinnen. Vor allen Dingen, wenn es noch um die Tabellenführung geht, so nebenbei.
Ja. Den üblichen Themen vielleicht kurz zu diesem Derby selbst. Gibt es natürlich, ist natürlich dieses übliche Thema, es ist beides das gleiche Departement, das ist vergleichbar mit, wie kann man es vergleichen? Region wäre Bundesland, was wäre dann der gleiche Kreis ja, vielleicht?
Paris so, ne?
Ja. Der gleiche, ja, in jedem Fall die gleiche Verwaltungseinheit. Und die übliche Diskussion, Carcassonne, die kleinere Stadt, aber Verwaltungshauptstadt der Region Orde. Dann natürlich Carcassonne, dieser kleine, aufmüpfige Verein, der vor ein paar Jahren dann, also vor 13 Jahren in die zweite Liga aufgestiegen ist und nach dem Aufstieg als erstes direkt mal in Narbonne gewonnen haben. Und seitdem regelmäßig bei jeder Gelegenheit die Narbonne-Spieler abrekrutieren, die sie kriegen können. Weil die Spieler, sie müssen nicht umziehen, halbe Stunde pendeln, ja, meinethalb, aber es ist für die Spieler halt bequem.
Nur als ein kleiner Einstieg hier noch von mir. Ich habe auch einen Freund, der in Carcassonne spielt und der meinte auch, ja, am Wochenende kann man nichts machen, weil die Hälfte der Spieler lebt einfach in Narbonne, da muss man einmal hinfahren. Also kann ich bestätigen. Ja, ich glaube, er meinte 20 Spieler, die mit Frau und Kind in Narbonne leben.
Ja. Aktuell natürlich namhafte ehemalige Narbonne-Spieler, Romain Manquia zum Beispiel, Etienne Ergent, der Narbonne ja damals nach Brive verlassen hat. Als Kapitän hatte Angebote von Toulouse und Brive und hat sich dann für Brive entschieden, weil er sich da mehr Spielzeit ausgerechnet hat. Er ist von da aus nach Oyonnax und von da aus dann jetzt in Carcassonne angekommen. Aber ja, da gibt es viel Rivalität. Und auch wenn ich heute tatsächlich ein La Rochelle-Trikot anhab, ist meine Rugby-Heimat natürlich orange und schwarz. Von daher freue ich mich da sehr darauf und erwartet bitte zu diesem Spiel auch keine objektive Berichterstattung. Das nur mal als Ankündigung.
Worüber wir aber ganz objektiv sprechen können, Bourgoin, Blagnac. Bourgoin gewinnt zu Hause mit 34-27. Sicherlich auch jetzt ein Spiel, was, ja, würde ich was sagen, irgendwie total unerwartbar war. Bourgoin zu Hause, jetzt glaube ich zwei Spiele in Folge wieder gewonnen, nachdem sie drei davor verloren hatten, kommen wieder ein bisschen in die Fahrt, um ja, ihre Ambitionen zu unterstreichen. Wir hatten vor zwei Folgen, glaube ich, darüber geredet, dass Pascal Papé so mehr oder weniger seinen Rücktritt angeboten hatte, wenn es denn was bringen würde. Anscheinend hat das was gebracht. Haben jetzt zwei Spiele danach gewonnen und stehen auf dem 10. Platz. Aber bis zum 6. sind es nur 5, dementsprechend die Qualifikation ist noch drin. Und
So. Vienne-Suren 19-28, auch das ein Ergebnis, wo ich glaube, das kann man in der Form eigentlich relativ stehen lassen. Vienne, Tabellenletzter, einziger nicht vollprofessioneller Verein der Liga. Wie gesagt, bessere Saison als Cognac letztes Jahr. Aber viel mehr sollte man dann von ihnen auch nicht erwarten. Das wäre dann auch ein bisschen unfair.
Nur mal eine Frage an dich. Ja. Weißt du, weshalb die nicht voll professionell sind? Einfach, weil sie keine Sponsoren finden oder weil sie es nicht wollen oder weil sie... Ja, also woran liegt es?
Ja, es ist einfach ein verdammt kleiner Ort. Der in Fairness, Vienne war mal französischer Meister, aber das ist jetzt auch schon 50, 60, 70, 80 Jahre her. Aber es ist einfach ein verdammt kleiner Ort mit einem sehr kleinen Stadion, der einfach auch wirtschaftlich nicht die Kapazitäten hat und sicherlich ein Verein, der ein gewisses Maß an Ambitionen hat und ich glaube auch ein ähnliches Maß an Unterstützung wie viele andere. Aber es ist natürlich schon so, mit Lyon vor der Haustür hast du dann eben eine andere Konkurrenzsituation und du profitierst bis zu einem gewissen Grad natürlich, aber die meisten Spieler spielen schon, arbeiten halbtags. Und das ist, glaube ich, die andere Sache ist halt auch einfach, dass es ein Projekt ist, das keine Zeit hatte, wirklich zu wachsen. Sie sind ja ein bisschen in diese National 2 per Zufall reingerutscht und eigentlich von Aufstieg hatte ja niemand dran gedacht. Eigentlich hatten sie ja mit einem Abstiegskampf gerechnet und sind ja dann relativ zufällig dann so aufgestiegen. Das Spiel
war auch nicht eingeplant.
Nee, und dann über einen halben Sommer gefühlt professionell oder die Mittel für einen professionellen Kader aufzustellen, das ist nicht realistisch. Und selbst wenn sie das geschafft hätten, wäre das zu kurzfristig gewesen, um die Saison irgendwie zu Ende zu bringen. Und das ist dann, sag mal, ich freue mich dann fast eher, dass der Verein sagt, naja, klar, wir gucken, was geht, aber wir wollen uns hier jetzt auch nicht finanziell übernehmen, in der Hoffnung, vielleicht ein Jahr länger in der Klasse zu bleiben und dann insolvent zu gehen. Von daher habe ich da ehrlich gesagt eher den Respekt davor zu sagen, also wir gucken, was geht mit den Spielern, die wir haben, die sich den Aufstieg erarbeitet haben, überraschend oder nicht, aber wir gucken, was geht, und wenn nichts geht, dann geht nichts, und immerhin existiert dann am Ende des Jahres noch der Verein, und zwar in der National 2 und nicht in der
Föderal. Regional.
Ja, du, wenn es hart wären ja nicht die Ersten, die daran scheitern.
Eben. Ich meine, französische Vereine haben ja leider den Hang, ab und zu da über ihre finanziellen Verhältnisse leben zu wollen. Und fällt ja dann dem einen oder anderen auch mal vor die Füße. Aber gut.
Hashtag Osch, Hashtag Tiros.
Ja. Hashtag Narbonne gewinnen auch. Ja. 30-16 müsste dich freuen gegen Hyre. Hyre spricht man das aus, denke ich.
Ja.
Hier
Cagren Lacroix.
Ja, gewinnen. Sind anscheinend auch in Form fürs Derby. Müsste ich auch persönlich freuen, nehme ich stark an. Aber
ja,
auch der erwartbare Heimsieg.
Ja, haben wir zur Halbzeitpause noch hinten gelegen und in der zweiten Halbzeit dann aufgedreht und das Spiel dann noch souverän zu Ende gebracht. 10-9 war es zur Halbzeit oder so, aber Ja, da einmal nochmal schöne Grüße an dieser Stelle nach Heidelberg. Wurden ja darauf hingewiesen, dass Mika Tumenev nicht dabei ist, genauso wie Michael Himmer, weil beide mit der Nationalmannschaft in Hongkong sind. Bisschen peinlich, dass ich das nicht wusste, aber von daher freuen wir uns ja immer über eure Nachrichten und vielen Dank an dieser Stelle für den Hinweis. Ja, aber ansonsten klar, der erwartete Sieg. Also brauchen wir auch nicht groß drüber hinwegreden, das ist war in der Vorschau schon
War
einfach
fest
klar.
eingeplant. Alles andere hätte dich auch entzürnt als Nabon-Supporter nehme ich stark an.
Ja,
Wärst du eher weniger
nein.
beglückt gewesen heute im Podcast.
Na, ich sag's mal so, auch weil du ein Hertha-Trikot an hast, ne, es ist ja irgendwo, als Sportfan rechnet man ja immer erstmal mit einer Niederlage. Ob es nun Narbonne ist oder Hertha, man rechnet ja immer erstmal damit, dass sie verlieren. Und wenn sie dann gewinnen, dann ist man positiv überrascht. Aber technisch gesehen rechnet man immer erstmal mit einer Niederlage. Von daher.
Also als Hertha-Fan auf jeden Fall.
Ja. Und auch Narbonne hat bis jetzt in der Vergangenheit eigentlich fast immer einen Weg gefunden, die Saison noch in Sand zu setzen. Von daher erwartet man da jetzt nicht allzu viel. Wenn sie aufsteigen am Ende des Jahres, super, das ist auch das Ziel. Aber dass sie gegen solche Teams ausrutschen können, das ist dann, damit rechnet man ja schon, zumal sie ja auch die Saison über nicht mega gut gespielt haben. Anständig, aber nicht mega gut.
Ja, aktuell sieht es zumindest nicht, wird es zumindest schwer, die Saison noch in den Sand zu setzen, würde ich fast behaupten. Ja. 11 Spiele, 8 Siege, 38 Punkte und Tabellenführer. Was soll da jetzt noch schief gehen? Stelle ich mir die Frage. Wenn es so weitergeht zumindest.
In der Relegation gegen Sporting Unguilhem verlieren.
Ja.
Aber gut. Eine Sache, die sie ja mit Nizza durchaus teilen, die ja auch schon diese Erfahrung gemacht haben, die Saison auf den letzten Meter noch in Sand zu setzen. Erste Saison der Geschichte der National, wo sie ja dann das Halbfinale, was ja damals auch den Aufstieg bedeutet hat, in der letzten Minute durch einen Kick von Nabonne noch verloren haben und die dominante Saison nicht in einem Aufstieg krönen konnten. 31 zu 10 gegen Bourg-en-Bresse, klarer, eindeutiger Sieg in der Form, aber eigentlich auch so kalkuliert, würde man sagen. Bourg-en-Bresse ja durchaus formschwach dieses Jahr.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, 3 Niederlagen aus den letzten 5 Spielen. Ja. Schlimmer geht eigentlich nur noch in Massi, dem letzten 5 Spiele verloren.
Ja. mit diesen erschwinglichen Worten kommen wir mal noch kurz zur National Dü, denn auch wenn Michel Himmer nicht gespielt hat, gab es durchaus einen deutschen Nationalspieler, der im Einsatz war. Mathieu Ducos hat auf der 11 gespielt für Lannemezan 26-22 gegen La Seyne. Beziehungsweise Lassen, beides habe ich gehört. Ich kann es ehrlich gesagt nach wie vor nicht sagen, was korrekt ist. Bei Eigennamen findet man das auch am Ende des Tages nie raus. Von daher ist das, wie es ist, schwierige Saison für Lassen, aber anständiger Sieg für Lannemezan.
Ja, und zum Schluss nochmal die Frauen mit Marc. Die Frau mit Marc.
Ja. Die Elite 1, erster Spieltag, sportlich eigentlich relativ wenig überraschend, die Ergebnisse. Montpellier hat gegen Lille gewonnen, 32-7. Da kommen wir dann wieder auf das Thema, wo wir sagen, da spielt Heimspiel, Auswärtsspiel eine große Rolle. Für Lille mit dem Zug oder auch mit dem Auto, das spielt in dem Fall keine Rolle, aber eine Reise von knapp 1200 Kilometern in jede Richtung. Frankreich ist groß und Lille ist am Arsch der Welt. Von daher, das ein sehr relevanter Faktor für einen Verein wie Lille. Von daher diese 32-7-Niederlage relativ okay. Romagnat hat 69 zu 5 gegen die Aufsteigerin aus Paris gewonnen, die Pink Rockets des Stade Français. Auch das in der Form sicherlich ein sehr erwartbares Ergebnis, genauso wie Bordeaux und Bobigny 52-19. Lens Section Paloise hat 20 zu 42 gegen Toulouse verloren, letztes Jahr das Spiel noch gewonnen. Wobei man da auch vielleicht sagen muss, dass letztes Jahr eher daran lag, dass die ganzen Nationalspielerinnen noch bei der WM waren. Von daher auch an dieser Stelle eigentlich ein erwartbares Ergebnis. Lens sicherlich in dieser Gruppe B. Vielleicht kurz einmal noch zum Format. Ihr habt zwei Pools, sechs Teams. Die ersten vier der Pools qualifizieren sich für die Playoffs. Die letzten jeweils für die Playdowns und die am Ende, die letzten spielen das Relegationsspiel gegen die Meisterin der zweiten Liga. Keine direkten Aufstiege oder Abstiege dieses Jahr. Aber das vielleicht auch zum Format. Pool 1, Montpellier, Lille, Romagna, Stade Français, Bordeaux, Bobigny. Dabei die zwei Teams, die sicherlich am tiefsten im Abstiegskampf stecken werden, die Pink Rockets und Bobigny, das Pariser Duo.
Pendant zu Racing, ja, Racing Stade Français,
wenn man so möchte. Jein, Bobigny, Racing hat ja dann doch, ist ja mal ein bisschen verschrien und ich weiß, es ist ein bisschen unfair, aber Racing ist ja dann doch verschrien als etwas wohlhabender Vorstadtverein. Ich kann mich erinnern, in Barcelona zum Top-14-Finale 2016 bei 32 Grad, die Racing-Fans in Sakko und Seidenschal, sie haben einen gewissen Ruf. Bobigny, ja.
Bobigny ist nicht ganz so, da hast du auf jeden Fall recht, das ist dann doch eher, sag ich mal, ein Vorort mit ein bisschen anderer Geschichte. Ja. Aber zumindest, ich kann mich noch erinnern, ich musste damals nach Bobigny auf einen Trainer oder Schiedsrichter, irgend so ein wie heißt denn das, so ein Vortrag, da bin ich wirklich auch ewig durch Paris gefahren, ewig nur in die andere Richtung, wenn man so will, also eigentlich das Gleiche.
Ja. Bobigny gehört zum sogenannten Roten Gürtel der Stadt, wo jahrzehntelang und jahrhundertelang die Kommunisten regiert haben, beziehungsweise die PCF. Von dort ein Ort weiter, ja, der älteste Fußballverein Frankreichs, der Red Star FC, die ja zum gleichen Investorengeflecht gehören wie unsere Hertha. Kann man ja mal von halten, was man will. Aber das vielleicht nur mal am Rande. Der Red Star FC, der ab nächster Saison in einem Einkaufszentrum Fußball spielt. Kann man dann immer schauen. Aber gut, das ist ein kleiner Ausflug. Wie Bobigny.
Wir schweifen ab.
Ein Ausflug. Gruppe B. Dann noch mit Grenoble und Rennes. 34-12. Auch das keine Überraschung. Grenoble haben ja mittlerweile doch die ein oder andere Nationalspielerin im Kader. Von daher das nicht überraschend, während bei Rennes die Nationalspielerin, die sie hätten, die beiden ja aktuell Vollzeit im 7er-Programm involviert sind in Vorbereitung auf die Olympischen Spiele, von daher das sicherlich sehr hinderlich. Und Lyon hat 17-22 gegen Blagnac verloren, das vielleicht nur dahingehend überraschend, dass Blagnac das Spiel auch deutlich höher hätte gewinnen können, ohne dass sie es hinterfragt hätte. Muss man mal schauen. Ich finde es wichtig, dass wir immer über die Frauen reden, wenn ein Spieltag stattfindet. Aber der Punkt bleibt natürlich bestehen, dass außer Grenoble, die ihre Spiele auf Twitch zeigen, und Montpellier, die ihre Spiele auf Facebook zeigen, es keine Übertragung gibt. Es gibt keine Highlight-Clips außer von Grenoble. Und die Berichterstattung in den großen Rugby-Zeitungen beschränkt sich auf eine Viertelseite im Midol und vielleicht einen Online-Artikel im L'Équipe. Aber ansonsten kommt da nicht allzu viel, und so wichtig, wie ich es finde, darüber zu reden, kann ich euch hier keine großen Hintergründe liefern. Das tut mir leid, ich gebe Mühe, aber ich kann es nicht ändern. Zweite Liga dann schon eher, weil die Kontakte, die ich habe, mittlerweile nicht mehr in der Bonne, sondern teilweise immer noch in der Bonne, aber in Perpignan spielen. Aber da vielleicht tatsächlich noch ein bisschen mehr, aber zur ersten Liga ist es oder wäre es ein nicht vertretbarer Zeitaufwand, euch da jetzt groß zu die Hintergründe zu recherchieren. Das kriege ich nicht, zeitlich nicht gebacken. Das vielleicht dazu. Immer etwas deprimierend, das so auf den das so zu formulieren. Ich gebe mir Mühe und ich spreche gerne darüber. Ich empfehle es auch zu gucken, habe ich auch jetzt, als wir da waren, in Frankreich, habe ich auch wieder live gesehen, auch wenn es in Anführungszeichen nur Coupe de France war. Es sind sehr ansprechende Spiele, es sind sehr gute Spielerinnen, aber man schafft es aus der Distanz überhaupt nicht, von daher. Ja. Das dazu.
Ja, das dazu. Ich glaube, wir sind durch mit dem französischen Rugby der Woche.
Ja.
Und ja, hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ja, da bleibt mir zum Schluss eigentlich noch zu sagen, per Anregungen und Vorschlägen gerne über Instagram oder über unsere Presseabteilung mit folgender E-Mail-Adresse, Marc.
info@bleublancrugby.de. Bleu Blanc Rugby könnt ihr einfach aus dem Titel dieses Podcasts abschreiben, ist ein Wort. Schreibt uns gerne. Wir freuen uns über jede Nachricht. Vielen Dank für alles, was da schon gekommen ist. Und wir versuchen da alles, was an Fragen und Anregungen kommt, gerne in den nächsten Folgen immer wieder mit einzubinden. Aber ansonsten würde ich sagen, wir freuen uns auch auf kommende Folgen und bis dahin von unserer Seite, es sei denn, da ist noch was.
Alles Gute.
Alles Gute. Ciao.
Mach's bis gut. Dahin. Ja, ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.